Deutschlandfunk. Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand. Herzlich willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Der Kapitalismus und seine Zukunft sind Thema der ersten beiden Bücher, um die es heute geht. Die Juristin Katharina Pistor macht's deutlich, welche Rolle das Recht bei der Bildung von Vermögen spielt. Und der Ökonom Branko Milanovic macht darauf aufmerksam, dass es in unserer Hand liegt, welche Form der Kapitalismus in Zukunft bekommt. Danach geht es um eine neue Europäische Union, die nämlich in mehr oder weniger Integration keinen Widerspruch sehen muss. Ein Sammelband herausgegeben vom Politologen Andreas Grimmel. Wir haben ein Buch über postsowjetische Migration nach Deutschland in der Sendung und es geht um den letzten Palast von Prag, eine geschichtsträchtige Villa als Spiegel des 20. Jahrhunderts. Kapitalismus. Schon der Begriff macht klar, dass das Kapital die zentrale Rolle in unserem Wirtschaftssystem innehat. Wie aber entsteht Kapital? Dem Recht kommt hier eine entscheidende Funktion zu, wie die Juristin Katharina Pistor in ihrem Buch ausführt. Titel: Der Code des Kapitals, wie das Recht Reichtum und Ungleichheit schafft. Das Recht also kann prinzipiell alles in Kapital verwandeln und das hat weitreichende Folgen. Kaspar Domen stellt die Thesen des Buches vor. Seine Besprechung beginnt mit einem Zitat.
Je mehr ich las, desto stärker war ich davon überzeugt, dass das, was mit einer Untersuchung des globalen Finanzsektors begonnen hatte, mich zum Quell des Reichtums geführt hatte, der Herstellung des Kapitals.
Schreibt die Juristin Katharina Pistor in der Einleitung ihres Buches. Angefangen hatte sie ihre Untersuchung nach der schweren Finanzkrise eigentlich, weil sie wissen wollte, was die strukturellen Ursachen für die stetige Expansion des Finanzsektors seien. Dabei stieß sie auf die zentrale Rolle des Privatrechts, wenn es darum geht, Kapital zu schaffen, ob Vertrags-, Gesellschafts- oder Eigentumsrecht. Das Recht, prinzipiell ein mächtiges Werkzeug für die Ordnung des Sozialen, sei fest in den Dienst des Kapitals gestellt, schreibt die renommierte Privatrechtsexpertin, die an der Law School der Columbia University in New York lehrt. Für den Nationalökonomen Karl Marx spielt bei der Bildung von Kapital in seinem gleichnamigen, bahnbrechenden Werk der Produktionsprozess eine zentrale Rolle, bei dem der Arbeiter den Mehrwert erzeugt, der zu einem gehörigen Teil von dem Kapitalisten vereinnahmt wird. Die Rechtsgelehrte Katharina Pistor stellt dagegen das Recht in das Zentrum ihrer politökonomischen Betrachtung.
Nicht ein physischer Produktionsprozess, sondern die rechtliche Kodierung ist das Entscheidende. Kapital ist, kurz gesagt, eine rechtliche Qualität, die hilft, Vermögen zu schaffen und zu schützen.
Vorreiter dieses Modells waren demnach die englischen Landlords. Ursprünglich hatte die feudale Bodenordnung eine gemischte Nutzung vorgesehen. Es gab Land in Gemeinbesitz, sogenannte Commons. Aber die Adligen beanspruchten ab dem 15. Jahrhundert eine vorrangige Nutzung dieses Bodens, auch um ihn verkaufen oder beleihen zu können. Ihre Rechtsberater setzten diese Auffassung vor den Gerichten durch. Und dieses Muster wiederholte sich für die unterschiedlichsten Güter. Katharina Pistor:
Sobald wir erkennen, dass das Kapital seine vermögensbildende Fähigkeit seiner rechtlichen Kodierung verdankt, können wir auch sehen, dass im Prinzip jedes Gut in Kapital verwandelt werden kann. In diesem Sinne gibt es am neuen Kapitalismus nichts Neues. Das sich verändernde Gesicht des Kapitalismus, einschließlich seiner jüngsten Hinwendung zur Finanzialisierung, lässt sich damit erklären, dass alle Kodierungstechniken von realen Gütern, wie etwa dem Landbesitz, zu dem übergegangen sind, was die Ökonomen gerne als rechtliche Fiktionen bezeichnen. Vermögenswerte, die durch Unternehmens- oder Trustschleier geschützt sind, und immaterielle Vermögenswerte, die im Recht geschaffen werden.
Etwa für die Kapitalisierung geistigen Eigentums. Katalysator für diese Entwicklung ist das angelsächsische Common Law. Die Autorin macht dem Leser begreiflich, welch zentrale Rolle die Anwälte dort bei der Schaffung von Privatrecht innehaben. Diese Möglichkeit nutzt die Anwaltsindustrie bis heute im Sinne ihrer Mandanten. Sie forme, so Pistor, ständig neue Rechte, wofür sie auch keine Erlaubnis brauche. Diese Möglichkeit, ständig neues Recht zu schaffen, das, so Pistor, nur gelegentlich von einem Gericht überprüft wird, habe dem Common Law gegenüber anderen Rechtssystemen einen Wettbewerbsvorteil bei der Kodierung von Recht verschafft, etwa gegenüber dem kontinentaleuropäischen Civil Law. Es lässt diese umfassende private Rechtschöpfung durch Anwälte nicht zu. In der Praxis bedienen sich die Kapitalisten und deren Anwälte heute vor allem zwei Rechtsordnungen des Common Law, dem englischen Recht und dem Recht des US-Bundesstaates New York. Die Leser lernen bei Pistor, warum dies trotzdem gravierende Konsequenzen für die restliche Welt hat, denn Staaten akzeptieren heute gewöhnlich das Privatrecht, welches Wirtschaftsakteure ihrem Handeln zugrunde legen.
Es ist möglich, Güter in den Modulen des einen Rechtssystems zu kodieren und sie dennoch von den Gerichten und Regulierungsbehörden eines anderen Landes anerkennen zu lassen und ihnen Geltung zu verschaffen. Auf diese Weise kann eine einzige nationale Rechtsordnung den weltweiten Kapitalismus aufrechterhalten.
Weil Recht mobil geworden ist, benötige das globale Kapital eben keinen Weltstaat oder globales Recht, um zu gedeihen. Aber auf irgendeinen Staat bleiben die Kapitalisten dennoch angewiesen, wenn sie ihre kodierten Rechte durchsetzen wollen. Deren Anwälten sei dabei sehr wohl bewusst, dass die Gerichte die von ihnen geschaffenen privaten Rechtskonstruktionen sehr wohl für nichtig erklären könnten. Die Autorin schreibt:
Deshalb haben sie auch zunehmend darauf gedrängt, juristische Streitigkeiten außergerichtlich beizulegen oder der Schiedsgerichtsbarkeit, dem offiziellen Verfahrensweg, den Vorzug zu geben. Doch auch das bringt die Anwälte in eine eigenartige und potenziell recht angreifbare Lage. Sie sind auf die Autorität des staatlichen Rechts angewiesen, meiden aber die Gerichte, die traditionellen Hüter des Rechts, aus Angst davor, dass diese sich in ihre Kodierungsbemühungen einmischen könnten.
Dies ist nur ein Bruchteil des brillanten Denkkosmos, den Katharina Pistor in ihrem wegweisenden und bei aller Komplexität auch für Fachfremde verständlich geschriebenen Buch spannt. Lässt sich das Kapital überhaupt noch gesellschaftlich einbinden? Ist ein neuer Gesellschaftsvertrag zwischen Kapital und Gesellschaft möglich? Nur wenn es eine wohlgeordnete Gesellschaft gäbe, so Pistor, die dem Kapital eventuell die Stirn bieten könnte und ein Interesse des vagabundierenden Kapitals an einem Deal mit der Gesellschaft. Die Rechtsgelehrte zeigt einige Schritte auf, mit denen die Demokratien ihrer Ansicht nach die Oberhand über das Kapital zurückgewinnen könnten. Staaten sollten etwa künftig generell von einer Vorzugsbehandlung des Kapitals absehen, den Akteuren die Wahl der Rechtsordnung für die eigenen Interessen erschweren oder frühere Begrenzung der Kapitalkodierung wiederbeleben. Staaten könnten etwa verbieten, dass spekulative Verträge vor Gericht durchgesetzt werden könnten. Es geht um immens viel und es ist keineswegs sicher, dass die Einhegung des Kapitals gelingt, ganz im Gegenteil. Pistor schreibt mit Blick auf die Angriffe gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in vielen Staaten zum Schluss unmissverständlich:
Wenn sich diese Tendenzen fortsetzen, wird die reine Macht wieder die Herrschaft über die Rechtsordnung innehaben, so wie sie es über den größten Teil der Menschheitsgeschichte hinweg auch schon tat. Und damit wird es uns allen schlechter gehen.
Katharina Pistor, der Code des Kapitals, wie Recht, Reichtum und Ungleichheit schafft. Im Surkamp Verlag erschienen, übersetzt von Frank Lachmann, Umfang 440 Seiten, Preis 32 Euro. Rezensent war Kaspar Domen. Wir bleiben beim Thema Kapitalismus. Branko Milanovic ist Experte in Sachen Ungleichheit. Der langjährige Chefökonom der Weltbank befasst sich immer wieder mit den Auswirkungen der Globalisierung auf die Zustände in der Welt. Der Einfluss der Nationalstaaten auf die eigene Wirtschaft sinkt, nationale Märkte werden voneinander abgeschottet und die Ungleichheit in der Welt nimmt zu. Trotzdem, die globalisierte Welt existiert und, anders als in Europa, ist die Zustimmung zu ihr in asiatischen Ländern sehr hoch. Diese Gemengelage seziert Milanovic in seinem aktuellen Buch »Kapitalismus global«. Über die Zukunft des Systems, das die Welt beherrscht, heißt es. Und Martin Hubert hat es mit gemischten Gefühlen gelesen.
Es gibt Bücher voller Widersprüche, die ein erhellendes Bild auf ihr Thema werfen. Branko Milanovic hat ein solches Buch geschrieben, obwohl sein Anspruch ein ganz anderer ist. Der Autor preisgekrönter Bücher möchte eigentlich die Widersprüche und Probleme der Globalisierung auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Er schreibt:
Sieht man von Randzonen ab, die keinerlei Einfluss auf die globalen Entwicklungen haben, existiert heute nur noch der Kapitalismus. Wir leben in einer Welt, in der alle Akteure dieselben Regeln befolgen und dieselbe Sprache der Gewinnmaximierung sprechen.
Ein Großteil der globalen Produktion erfolgt nach Milanovic unter Einsatz privater Produktionsmittel. Die Arbeitskräfte seien überwiegend Lohnarbeiter und die meisten Entscheidungen über Produktion und Preisgestaltung fielen dezentral. Die Unternehmen stünden also nicht unter direktem Zwang. Sieht man davon ab, wie die Dienstleistungsberufe einzuschätzen sind, gilt das natürlich vor allem für die westliche Welt. Sie hat für Milanovic eine neue Entwicklungsstufe erreicht, den liberalen meritokratischen Kapitalismus. Liberal sei er, weil er auf Rechtsstaatlichkeit und individueller Autonomie beruhe. Meritokratisch nennt er ihn, weil eine Leistungselite immer mehr Macht und Reichtum anhäuft.
Während die Personen an der Spitze der Einkommensverteilung im klassischen Kapitalismus Finanziers, Rentiers und Besitzer großer Industrieholdings waren, die kein Arbeitseinkommen bezogen, wird heute ein beträchtlicher Prozentsatz der Personen an der Spitze der Einkommensverteilung von hochbezahlten Managern, Webdesignern, Ärzten, Investmentbankern und Angehörigen anderer Eliteberufe gestellt. Diese Personen müssen arbeiten, um ihre hohen Einkommen zu erzielen.
Das klingt nur auf den ersten Blick positiv, denn Milanovic zeigt, dass mit dieser Klasse der arbeitenden Kapitalisten die Ungleichheit wächst. Sie heiraten zunehmend Partner aus der gleichen Schicht und schicken ihre Kinder in die besten Bildungsinstitute. So wird ihr wachsender Reichtum auf die nächste Generation übertragen. Mit ihrem Geld finanzieren sie schließlich Parteien, die Politik in ihrem Sinne machen. Das führe zur Plutokratie, einer Herrschaft der Reichen. Milanovic belegt seine Thesen mit vielen Daten, geht im gesamten Buch aber idealtypisch vor. Den liberalen, meritokratischen Kapitalismus analysiert er fast ausschließlich am Beispiel der USA, wo er tatsächlich am besten belegbar ist. Die zweite idealtypische Form des herrschenden Wirtschaftssystems nennt Milanovic politischen Kapitalismus. Verkörpert sieht er ihn vor allem in China, das sich seit 1992 das Konzept einer sozialistischen Marktwirtschaft auf die Fahnen geschrieben hat. Milanovic nutzt chinesische Daten, um zu zeigen, dass auch hier das private Kapital zu dominieren begonnen hat.
Bis 1978 lag der Staatsanteil an der Industrieproduktion Chinas bei beinahe 100%. Seit damals ist er stetig gesunken und liegt gegenwärtig nur noch bei etwas mehr als 20%. Mittlerweile befinden sich mehr als die Hälfte der Anlageinvestitionen in den Händen von privaten Investoren, während der Staatsanteil bei etwa 30% liegt.
Politisch nennt Milanovic den chinesischen Kapitalismus, weil die Ökonomie in ihrer Grundausrichtung von der kommunistischen Partei und einer effizienten Bürokratie gesteuert wird. Die Schattenseiten dieser Machtkonstellation sind fehlende Rechtsstaatlichkeit, rigide Überwachung und eine ausufernde Korruption. Milanovic arbeitet mehr als die Hälfte seines Buches daran, dieses Bild des total gewordenen Kapitalismus in seinen beiden Spielformen zu entwerfen. Ein Bild, das er zunächst durchaus negativ bewertet, denn der globale Kapitalismus mache endgültig alles zur Ware.
Der größte Erfolg des Kapitalismus besteht darin, dass er die menschliche Natur so verändert hat, dass sich jedermann sehr gut darauf versteht, Schmerz und Lust, Gewinn und Verlust zu kalkulieren. Die Kommodifizierung der Privatsphäre ist der höchste Ausdruck des hyperkommerzialisierten Kapitalismus.
Damit attestiert Milanovic dem Kapitalismus eine amoralische Tendenz. Doch gleichzeitig hält er ihn für die einzig effektive Wirtschaftsweise, die Wohlstand schaffen kann. Dadurch verstrickt er sich in teilweise atemberaubende Widersprüche. Denn den kapitalistischen Geist der Berechnung, den er ethisch brandmarkt, wendet er selbst an, sobald es um die Zukunft geht. Zum Beispiel, wenn er vorschlägt, Korruption künftig zu dulden, weil sie politische Macht in einen wirtschaftlichen Ertrag umwandle. Oder wenn er Migration vor allem als mobilen Produktionsfaktor diskutiert. Erstaunlich oberflächlich behandelt er auch den Klimawandel und die Umweltzerstörung. Nachhaltiges Wirtschaften sei unnötig, der Kapitalismus würde die Probleme schon technisch in den Griff bekommen. Andererseits diskutiert Milanovic dann wieder, wie sich ein gerechterer, egalitärer oder Volkskapitalismus entwickeln könnte und stellt markante Forderungen.
Steuererleichterungen für die Mittelschicht, die Rückkehr zu hohen Erbschaftssteuern, eine deutliche Aufstockung der Mittel für die öffentliche Bildung, eine strikt beschränkte und ausschließlich öffentliche Finanzierung von Wahlkämpfen.
Man kann über die nur schwer miteinander vereinbaren Ideen von Milanovic den Kopf schütteln. Man kann sein Buch aber auch als fakten- und thesenreiches Lehrstück einer Systemkritik lesen, die die Probleme des globalen Kapitalismus benennt, ohne seine Logik zu verlassen.
Martin Hubert war das über Branko Milanovic, Kapitalismus global, über die Zukunft des Systems, das die Welt beherrscht. In der Übersetzung von Stefan Gebauer bei Surkamp verlegt, 404 Seiten, 26 Euro.
Ab Januar sind sie raus, die Briten. Unter welchen Bedingungen auch immer verlassen sie nun die Europäische Gemeinschaft, das anscheinend nicht mehr so attraktive Bündnis, den gemeinsamen Markt. Für die AutorInnen eines neuen Sammelbandes ist das noch kein Grund zur Sorge um die Zukunft der EU. Die neue Europäische Union heißt dieses Buch, herausgegeben vom Politikwissenschaftler Andreas Grimmel. Und für diese neue EU können Integration und Desintegration nebeneinander bestehen. Unser Brüssel-Korrespondent Paul Vorreiter hat das Buch für uns gelesen.
Die Europäische Union, eine Erfolgsgeschichte aus zunehmender Integration, Demokratisierung und mehr Wohlstand. Das war einmal Brexit oder die Frage, ob sogenannte illiberale Demokratien wie in Ungarn oder Polen dauerhaft Teil der EU bleiben können, zeigen, anstelle von Integration lassen sich vielmehr Stagnation oder gar Desintegration beobachten. Kommt nach immer mehr EU jetzt also weniger EU?
Dieser Band geht davon aus, dass dies nicht zwingend der Fall ist und in der neuen Europäischen Union Integration und Desintegration keine sich ausschließenden Phänomene sind. Sie folgen insofern auch keiner Nullsummenlogik, in der ein Mehr des einen notwendigerweise ein Weniger des anderen bedeutet.
Der Politologe Andreas Grimmel lädt in seinem Sammelband dazu ein, eine neue Perspektive einzunehmen. Die Entwicklung der EU sei eben kein sich gegenseitig bedingendes Vor und Zurück. Integration und Desintegration seien vielmehr parallele Entwicklungen, die auch gar nicht so gegensätzlich seien, wie es auf den ersten Blick scheint. Grimmel und die Autorinnen und Autoren des Bandes legen diese Stränge gewissermaßen übereinander und zeichnen so das Bild einer neuen EU. Dieser neuen EU machen unter anderem Wertekonflikte zu schaffen, die sich in sozialen Netzwerken und Echokammern potenzieren. Der Streit etwa um Prinzipien des Artikel 2 des EU-Vertrags, also Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, bestünde nicht per se, sondern würde von den neuen Medien selbst angetrieben, argumentieren Monika Eickmüller und Hans-Jörg Trenz.
Der gegenwärtige, zu beobachtende kulturelle Backlash ist demnach das Ergebnis neuer digitaler und sozialer Medien. Mit anderen Worten, Medien reflektieren und verstärken politische und soziale Spaltungen über Werte nicht nur, sie prägen diese Spaltungen aktiv und werden so selbst zu einer treibenden Kraft dieser Konflikte.
Was zu einer weiteren Frage führt. Sind Werte und Zustand der Europäischen Union vielleicht immer nur so gut wie die Verfasstheit der einzelnen Mitgliedstaaten? Andreas Grimmel und sein Co-Autor Ireneusz Paweł Karolewski gehen dem Phänomen des Democratic Backsliding in Ungarn und Polen nach, also dem Prozess des schleichenden Demokratieabbaus. Dabei wollen sie nicht nur nachzeichnen, was das mit den betroffenen Ländern macht, sondern vielmehr, was die Tendenzen mit der EU als Ganzes anrichten.
Unsere These ist, dass die EU bisher sowohl Demokratie als auch Rechtsstaatlichkeit als Werte, aber nicht als rechtsverbindliche Regeln begreift, was sie derzeit zu einem schwachen Wächter von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit macht.
Karolewski und Grimmel zeichnen den bekannten Mechanismus nach, wie schrittweise zunächst in Ungarn und später auch in Polen die liberale Demokratie durch Angriffe auf Justiz, Medien und Zivilgesellschaft nach und nach demontiert wurde und sprechen eine Befürchtung aus, die bislang noch wenig diskutiert wird. Wenn steter Tropfen bekanntlich den Stein höhlt, könnten illiberale Demokratien mit ihren Praktiken irgendwann auch auf die europäischen Institutionen abfärben. Die Autoren beschreiben, wie der EU vielfach die Hände gebunden sind, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Mit dem gegen Ungarn und Polen gerichteten Artikel 7-Verfahren, das zum Stimmentzug der Mitgliedsländer führen könnte, hat es jedenfalls nicht geklappt. Grimmel und Karolewski führen auch die nur partiell wirkmächtigen Optionen von EU-Kommission und EuGH aus, mit Vertragsverletzungsverfahren und Urteilen gegen die Länder vorzugehen. Die EU befindet sich, so ihr Befund, in einem Widerspruch. Einerseits proklamiert sie Rechtsstaatlichkeit als einen zentralen Wert, kann ihn aber praktisch nicht garantieren.
Es ist kaum vorstellbar, dass die AutorInnen des Lissabonner Vertrags nicht an ein solches Szenario gedacht haben.
Kritisieren die Autoren die Tatsache, dass das Artikel 7-Verfahren leicht zum Stillstand gebracht werden kann, indem einfach zwei Länder sich gegenseitig zur Seite springen und das einstimmige Votum zum Stimmentzug verhindern. Die Macher des Lissabonner Vertrags kannten allerdings in der Tat noch keinen Orban, der mit Kaczynski paktieren würde und es tatsächlich bis zum Äußersten treiben würde. Grundsätzlich schien es in Brüssel lange Zeit undenkbar, dass Staaten, die sich im Beitrittsprozess demokratischen Standards verpflichtet haben, diese später planvoll unterlaufen würden. Zugegeben, es wäre zu viel verlangt, wenn die Autoren die entscheidende Lösung liefern könnten, über die sich Brüssel seit Jahren den Kopf zerbricht, nämlich wie jetzt Polen und Ungarn zur Umkehr gebracht werden können. Stattdessen belassen es die Autoren bei einer Vermutung, gegen die zwar nichts einzuwenden ist, die der Debatte aber wenig hilft.
Sollte die EU diese immer größer werdenden Risse in ihrem Fundament mittelfristig nicht kitten können, so würde dies eine Identitäts- und Legitimationskrise auslösen, die gefährlicher sein könnte als alle bisherigen Krisen.
Manche Krisen jedoch können in der EU, so paradox es klingt, auch gegenteilige Entwicklungen ankurbeln, nämlich mehr Verbindlichkeit von EU-Politik schaffen, wie Michel Knot, Martin Große-Hüttmann und Alexander Kobusch unter anderem am Beispiel der EU-Klimapolitik ausführen. Anstelle loser Empfehlungen gehe der Trend hin zu einem strafferen Monitoring, ob die Mitgliedstaaten ihre nationalen Einsparziele auch tatsächlich erfüllen. Die Möglichkeit, über delegierte Rechtsakte Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Empfehlungen zu zwingen, zeige, dass die EU-Kommission im Lichte der Krise auch bereit sei, eine härtere Gangart zu wählen. Diese Härtung der Governance, so nennen es die Autorinnen und Autoren, erläutern sie anhand der Klimaambitionen der Juncker-Kommission. Die gegenwärtige von der Leyen-Kommission würde sich dazu noch besser eignen, denn sie fasst die Ziele nochmal strenger. Interessant wäre der beschriebene Ansatz auch als Forschungsfrage für die Nach-Corona-Zeit. Die Frage würde lauten, ob die Corona-Krise auch eine Härtung der Governance im Gesundheitsbereich eingeleitet hat, wo die EU bislang kaum Kompetenzen hat.
Unsere Analyse der Wandlungsprozesse, die durch die Krisen ausgelöst worden sind, hat gezeigt, dass die Frage Integration versus Desintegration als Optionen zu kurz greift. Vielmehr bedeutet die Härtung der Governance durch Krise nicht immer eine maßgebliche Supranationalisierung, sondern eine inkrementelle Verschiebung auf einem Kontinuum zwischen intergouvernementaler und supranationaler Governance im Mehrebenensystem.
Nicht immer leicht lesbar, da sehr im politikwissenschaftlichen Fachjargon verhaftet, liefert der Sammelband doch eine weitreichende Analyse der Herausforderungen in der EU. Er umfasst die schon bekannten Ansätze, die der Union ein Demokratiedefizit bescheinigen, und ergänzt sie um die neuen krisenhaften Erscheinungen, wie eben den Abbau von Rechtsstaatlichkeit. Für interessierte Europäerinnen und Europäer liefert er so einen wertvollen Überblick über die aktuellen Fragen der Politikwissenschaft zum Status quo und Quo Vadis der EU. Es bleibt aber naturgemäß ein olympischer Blick auf die EU, dem die subjektive, parteinehmende Analyse abgeht. Wer in Krisenzeiten lieber eine flammende Streitschrift für Europa lesen will, wird mit diesem Buch nicht glücklich.
Meint Paul Vorreiter über den Sammelband »Die neue Europäische Union – zwischen Integration und Desintegration«, herausgegeben von Andreas Grimmel, im Nomos Verlag erschienen, 306 Seiten, 64 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Wenn ein ehemaliger US-Diplomat über eine Prachtvilla in Tschechien schreibt, ist das schon der erste Hinhörer. Das geschichtsträchtige Gebäude bzw. dessen Chronik hat aber noch mehr zu bieten als den Wandel vom industriellen Palais zur US-Botschaft in Prag. Das Gebäude spiegelt das 20. Jahrhundert in vielen seiner Facetten. Der letzte Palast von Prag heißt das Buch von Norman Eisen und Peter Lange, unser Korrespondent in Tschechien, stellt es vor.
Der letzte Palast in Prag ist von einem König gebaut worden, als Böhmen und Mähren längst in der Republik der Tschechoslowakei aufgegangen waren. Otto Petschek hieß der Bauherr, der Kohlekönig von Böhmen, der tschechische Rothschild, aus einer wohlhabenden jüdisch-deutsch-böhmischen Familie stammend, dem österreichischen Kaiser treu ergeben, nach dem Ersten Weltkrieg den Idealen von Republikgründer Masaryk folgend. Auf einem riesigen Grundstück im Stadtteil Bubenitz hat er seinen Traum vom Bauen verwirklicht. Eine geschwungene, palastartige Villa mit zwei Seitenflügeln, heute die Residenz der jeweiligen US-Botschafter in Prag. Zwischen 2011 und 2015 hieß der Hausherr Norman Eisen. Er hat nach seiner aktiven Zeit in Prag die Geschichte dieses Hauses geschrieben. Und nicht nur das, er hat sie in Beziehung gesetzt zu seinen wichtigsten Bewohnern und zu den Stürmen des 20. Jahrhunderts, wie es im Untertitel heißt.
Das Haus ist wie ein prachtvoller Oceanliner, der durch 100 Jahre von demokratischem Auf- und Abgefahren ist. Hohe Wellen und tiefe Wellentäler, aber mit stetigem Fortschritt. Und deshalb war es für mich sehr aufregend, in einem Haus zu wohnen, das all dieses repräsentiert.
Norman Eisen in einem Interview mit National Public Radio. Auf die Idee zu diesem Buch brachte ihn eine kleine Entdeckung. Auf der Unterseite eines Tisches fand er eines Tages die Inventarnummern von Petschek und der US-Regierung nebst einem Hakenkreuz.
Das war alles zusammen direkt vor meinen Augen. Die Geschichte des letzten Jahrhunderts hier im Palast. Bogenförmig angebracht wie die Kurven der Villa. Tschechoslowakische und jüdische Ursprünge. Deutsche Besetzung. Amerikanische Restaurierung und Erhaltung.
Der Park wurde angelegt, bevor das Haus stand. Otto Petschek holte sich ausgewachsene Bäume per Eisenbahn aus dem ganzen Land. Geld spielte keine Rolle für den Mann, dem die so wichtige Kohleindustrie Böhmens gehörte. Mehrmals ließ er Teile des Rohbaus einreißen, weil er nicht seinen Vorstellungen entsprach. Sein Traumhaus orientierte sich stilistisch an Barock und Rokoko, kombiniert mit der Technik, die die Moderne zu bieten hatte. Versenkbare Fensterfront, Zentralheizung, im Keller ein Schwimmbad, über 100 Zimmer. Der Bau wurde zu seiner Obsession und fast zu einem Fiasko. Nach 4 Jahren ging Otto Petschek doch das Geld aus. Ab da musste alles so aussehen, als ob es echter italienischer Marmor und echte Säulen seien. Erst im Juli 1931, nach 6 Jahren Bauzeit, konnte die Familie in ihren Palast einziehen, der seine Gäste auch heute noch beeindruckt. Den Schriftsteller Philip Roth zum Beispiel, der ihn in einer Kurzgeschichte ebenso knapp wie elegant beschrieben hat.
Ein Gang in den langen Korridoren bietet eine sich verändernde Perspektive, worin Gemälde, Seidentapeten, marmorne Hallentische und große metallbeschlagene Eichentüren langsam nacheinander ins Sichtfeld geraten, gerade so wie Inseln am Horizont auftauchen und dann langsam wieder hinter dem majestätischen, aufgewühlten, blass-türkisen Kielwasser verschwinden.
Otto Petschek hat nur 3 Jahre in seinem Palast gelebt. Er starb Ende Juni 1934, als sich vor den Grenzen der Tschechoslowakei schon die nationalsozialistische Welle aufbaute. Seine Witwe ging mit den Kindern 1938 rechtzeitig ins amerikanische Exil. Unter der deutschen Besatzung erhielt der Petschek-Palast einen neuen Hausherrn, Rudolf Toussaint, ab Herbst 1941 Generalbevollmächtigter der Wehrmacht in Prag, mit Kontakten zum militärischen Widerstand gegen Hitler und einem großen Widerwillen gegen die Machthaber um Reinhard Heydrich. Toussaint glaubte, die Wehrmacht von den Verbrechen der SS fernhalten und ihren Ruf retten zu können, ein Irrtum. Er selber war es später, der die Wehrmachtsgarnison Theresienstadt freigab, aus der dann für Hunderttausende Juden das Ghetto-KZ und die Durchgangsstation nach Auschwitz wurde. Und es waren Wehrmachtssoldaten, die am Massaker von Lidice wenigstens indirekt beteiligt waren.
Keiner dieser Soldaten stand unter Toussaints Kommando. Doch das war nun gleichgültig. Es gab keine moralische Abgrenzung mehr zwischen der Wehrmacht und der SS, zwischen Hitler und Deutschland. Sie waren miteinander verschmolzen.
In den Wirren des Prager Maiaufstands 1945 konnte Rudolf Toussaint durch geschicktes Verhandeln in beide Richtungen einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Prag nicht dem Erdboden gleichgemacht wurde. Als der weniger brutale Vertreter der Besatzungsmacht wurde er nach Kriegsende nicht hingerichtet, sondern zu 25 Jahren Haft verurteilt. Der nächste Bewohner, den Norman Eisen im Petschek-Palast begleitet, ist Lawrence Steinhardt, der erste Botschafter der USA nach Kriegsende. Der Diplomat kümmerte sich um das Gebäude, das von russischen Truppen geplündert und beschädigt worden war. Er mühte sich vergebens zu verhindern, dass die amerikanische Regierung die wiederbegründete Tschechoslowakei in den Einflussbereich Moskaus entgleiten ließ. Erfolgreicher war Lawrence Steinhardt, was den Petschek-Palast anging. In einem komplizierten Dreiecksgeschäft zwischen US-Regierung, den Petschek-Erben und den kommunistischen Machthabern schaffte er es, dass der letzte Palast von Prag in amerikanisches Eigentum überging. Die folgenden Kapitel widmet Norman Eisen einem ehemaligen Kinderfilmstar aus den 1930er Jahren, die später auch einmal den Petschek-Palast bewohnen sollte, Shirley Temple Black. Im September 1968 war sie in Prag.
She was there as an emissary of the International Multiple Sclerosis Societies.
Sie war dort als Abgesandte der Internationalen Vereinigung zur Bekämpfung der Multiplen Sklerose. Sie hatte einen Termin bei KP-Chef Dubček, der dann aber abgesagt wurde. Am Abend hörte sie die Flugzeuge über ihren Köpfen und war mittendrin in einer Invasion.
Shirley Temple Black wurde Augenzeugin der Niederschlagung des Prager Frühlings. Für sie der Moment, in dem sie sich entschied, in die Politik zu gehen. 20 Jahre später kehrte sie zurück als Botschafterin der USA und erlebte die Endphase des kommunistischen Regimes. In ihrer Zeit wurde der Petschek-Palast zum Treffpunkt der Dissidentenszene. Einer ihrer Gäste, der zu einem Freund wurde, der Wortführer der Charta 77 und Dramatiker Václav Havel. Im Oktober 1989 war Shirley Temple Black auf der Straße präsent. Sie ging auch persönliche Risiken ein, um der samtenen Revolution beizustehen. Václav Havel wurde 1990 tschechoslowakischer Präsident und nach der Trennung von Tschechen und Slowaken Staatsoberhaupt der Tschechischen Republik. Als Norman Eisen ihm erstmals begegnete, hieß das Staatsoberhaupt bereits Václav Klaus. Havel gab dem neuen Botschafter den Rat, er solle ein undiplomatischer Diplomat sein. Was wohl die früheren Hausherren darüber gedacht hätten?
Ich dachte an den unbezähmbaren Otto, der seine Vision trotz aller Kosten verfolgt hatte. An Lawrence, dessen unbekümmerter Wagemut wohl den Palast, aber nicht das Land gerettet hatte. An Shirley, die geschickt die Dissidenten und die Revolution geschützt hatte. An Toussaint mit seinen ständigen Kompromissen, bei jeder Konzession weiter schrumpfend, bis er im allerletzten Moment doch noch so etwas wie Rückgrat bewiesen hatte.
In die Geschichte des Petschek-Palasts integriert hat Norman Eisen die Geschichte seiner Familie, genauer seiner Mutter Frieda. Im einleitenden Kapitel beschreibt er, wie er ihr beibrachte, dass er von Barack Obama als Botschafter nach Prag geschickt wurde. Frieda Eisen, eine gebürtige Slowakin aus einer orthodoxen jüdischen Familie, war darüber gar nicht begeistert. Sie hatte sich geschworen, niemals mehr in ihr Geburtsland zurückzukehren.
Meine Mutter überlebte den Holocaust. Sie floh vor den Kommunisten und fand Zuflucht in den Vereinigten Staaten. Und so kehrte ich mit der Ankunft in Prag auch zu dieser ganzen Familiengeschichte zurück, wie auch zu der Geschichte dieses Hauses. All the history
in the house. Ganz am Ende stimmte Frieda Eisen doch einer Reise nach Prag zu. Ihre Biografie allein macht das Buch schon lesenswert, aber es ist eben sehr viel mehr. Es ist die Geschichte der Petschek-Villa, ihres Bauherren, ihrer späteren Bewohner und deren Verhalten als wichtige Akteure an Brennpunkten der tschechoslowakischen Zeitgeschichte.
Peter Lange besprach Norman Eisen, Der letzte Palast von Prag, ein legendäres Haus und die Stürme des 20. Jahrhunderts. Übersetzt von Nikolaus de Palaisieux, erschienen im Propylen Verlag mit einem Umfang von 589 Seiten und zum Preis von 26 Euro. Thank you. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs haben zahlreiche Menschen die ehemalige Sowjetunion verlassen. Viele von ihnen gehörten Minderheiten an. In Deutschland leben heute rund 3 Millionen Menschen aus diesem früheren Großreich. Das zumindest ist die Zählung von Yannis Panayotidis. Der Migrationsforscher hat eine Untersuchung veröffentlicht, die sich mit der Migration und Integration von Spätaussiedlern, jüdischen Kontingentflüchtlingen und anderen russischsprachigen Zuwanderern befasst. Es geht also sowohl um die historische als auch um sozialwissenschaftliche Perspektiven. Titel: Postsowjetische Migration in Deutschland. Gemma Pörzgen hat das Buch für uns gelesen. Frau Pörzgen, der Titel verspricht ja ein sehr weites Feld. Im Untertitel erfahren wir zudem, dass es eine Einführung sein soll. Das ist aber nicht so ganz Ihr Eindruck, oder? Was ist für Sie das Besondere an diesem Buch? Warum geht es über eine Einführung hinaus?
Das Buch geht weit über eine Einführung hinaus, weil es ja ein sehr umfassendes Bild bietet. Der Autor ist eben tatsächlich sehr sachkundig. Er hat als Juniorprofessor für Migration und Integration der Russlanddeutschen am Institut für Migrationsforschung gearbeitet. Jetzt und 6 Jahre Erfahrung fließen da ein, viele Studien, aber auch Interviews, der Mikrozensus. Und das führt eigentlich dazu, dass er ein Buch vorlegt, das tatsächlich irgendwie erstmalig einen solchen Überblick bietet. Weil anders als andere Migrationsgruppen haben diese Menschen aus der früheren Sowjetunion tatsächlich immer wenig Aufmerksamkeit gefunden, obwohl sie so eine große Gruppe sind. Er spricht von fast 3,5 Millionen Menschen mit diesem Migrationshintergrund, von denen eben immerhin 2,7 Millionen eigene Migrationserfahrung haben. Die meisten kommen aus Russland und aus Kasachstan. Aber ein solches Buch gab es bisher nicht, das eben tatsächlich umfassend schildert, wie diese Menschen bei uns leben, was ihr Hintergrund ist und warum sie kommen.
Eine Einführung verlangt ja auch immer nach einer gewissen Struktur. Welche Schwerpunkte setzt denn Yannis Panayotidis?
Er konzentriert sich tatsächlich einmal auf die Gruppe der sogenannten Russlanddeutschen, auf der anderen Seite auf die Kontingentflüchtlinge. Das sind diejenigen, die aus Russland gekommen sind mit einem jüdischen Hintergrund. Das sind eben die Hauptgruppen. Da ist es eben wirklich interessant, weil er auf der einen Seite sozusagen Parallelen aufzeigt, die natürlich darin fußen, dass sie aus dem gleichen Hintergrund stammen, aber dann eben auch verdeutlicht, worin Unterschiede liegen. Also vor allem auch sich sehr dezidiert widmet dem Thema Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Da finde ich interessant, wie er nochmal darlegt, dass ja in Deutschland es tatsächlich so ist, dass viele Russlanddeutsche, als sie dann nach Deutschland kamen, vor allem als Russen wahrgenommen wurden und auch viele Juden, die dann nach Deutschland kamen, oft den Eindruck machten, als seien sie nicht ausreichend religiös und das für Irritation bei vielen Deutschen sorgte. Insofern ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, dass er das in einer Fülle von Details darlegt und eben gerade diesen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und diesen großen Diskrepanzen, auf die die Menschen stoßen, wenn sie bei uns eintreffen, darauf geht er wirklich sehr, sehr gut ein.
Das heißt, er thematisiert auch die Vorurteile, auf die die Menschen stoßen.
Ja, das ist ein wichtiges Thema bei ihm. Ich finde, das macht er auch sehr klug, weil er eben tatsächlich sehr sachlich auseinanderlegt, an welchen Stellen manche Vorurteile auch durchaus zu stimmen scheinen. Also gibt es zum Beispiel ein Kapitel über die politischen Einstellungen. Das ist ja etwas, was gerade der Gruppe der Russlanddeutschen große Aufmerksamkeit in den letzten Jahren zugetragen hat, dass sie so unter eine Art Generalverdacht geraten sind, dass sie überwiegend AfD-Wähler seien. Und da hat er eben ein wirklich gutes Kapitel, in dem er das sehr differenziert auseinandernimmt und eben klar macht, wie unterschiedlich doch diese Gruppe ist, auch wie unterschiedlich die Generationen sind. Also Russlanddeutsche, die bereits hier geboren wurden, akzentfrei Deutsch sprechen und eine andere Art von Identifizierung schon mal wieder haben mit der Bundesrepublik. Die sind auch in ihren politischen Einstellungen oft liberaler als Menschen, die eben noch aus dem sowjetischen System kommen und dazu neigen, eher im Rechts zu wählen. Ja? Und das aber oft geboren ist aus der eigenen Erfahrung, weil sie vielleicht zum Beispiel aus Kasachstan stammen, wo sie mit dem Islam Berührungspunkte hatten, die zu bestimmten Vorurteilen und der Verstärkung von Vorurteilen auch geführt haben. Also insofern ist das ein sehr komplexes Kapitel, was ich wirklich sehr lesenswert fand und einem sehr viel mehr Verständnis weckt für diese doch sehr differenziert zu betrachtende Gruppe.
Gibt es auch Themenbereiche, die mit Blick auf andere Migrationsgruppen interessant sind?
Ja, sehr interessant ist, dass er im Grunde in dem Buch zum Schluss kommt, dass die meisten Menschen doch sehr gut integriert seien in Deutschland. Und er macht klar, dass bestimmte Aspekte dazu beigetragen haben, die eben Vorteile waren, vor allem der Russlanddeutschen. Man kam an mit einem rechtlich abgesicherten Bleibeperspektive. Man kam mit dem Flugzeug. Man musste nicht wie andere Flüchtlingsgruppen zum Beispiel über das Mittelmeer. Man konnte gleich arbeiten. Das heißt, wirklich ein neues Leben aufbauen, eine Existenz gründen. Und es ist auch so, dass sie sozusagen rechtlich gesichert haben, dass sie Doppelpässe behalten dürfen. Also viele Russlanddeutsche haben einen russischen und einen deutschen Pass, ganz selbstverständlich. Und ich finde, das zeigt schon auch auf, dass vieles an dem Gelingen der Integration der Russlanddeutschen eben auch Lektionen sein können für die Integration anderer Migrationsgruppen, denen man, glaube ich, einen viel verlässlicheren Rahmen von Anfang an anbieten muss, damit sie wirklich bei uns Fuß fassen können und sich eine Existenz schaffen.
Kurze Frage noch zum Schluss. Für wen lohnt sich die Lektüre?
Ich glaube, für viele Menschen, die tatsächlich an migrationspolitischen Themen interessiert sind, mein Eindruck ist, dass man da eben immer gerne diese Gruppen ausgenommen hat. In bestimmten Milieus, die sich sonst sehr einsetzen für Flüchtlingsschicksale, hat man sich manchmal selten interessiert dafür, was eigentlich das für Russlanddeutsche oder eben auch Kontingentflüchtlinge bedeutet, nach Deutschland zu kommen. Das heißt, ich würde sagen, das ist nicht nur ein interessanter Stoff sozusagen für Experten, sondern eben darauf zielt der Autor auch ab. Der will eine breite Öffentlichkeit erreichen. Man hätte sich vielleicht gewünscht, dass er am Ende auf die Lebenswelt noch etwas ausführlicher eingegangen wäre, das noch ein bisschen mehr beschrieben. Und es gibt manche Kapitel, in denen es ein bisschen zu wissenschaftlich wird. Aber davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Er hat das sehr gut gestaltet. Es gibt am Ende jedes Kapitels auch immer noch mal ein kluges Fazit. Und insofern finde ich, es ist für einen breiten Leserkreis sehr interessant.
Vielen Dank, Gemma Pörzgen war das über Yannis Panayotidis, postsowjetische Migration in Deutschland, eine Einführung. Im Bilds Verlag erschienen 246 Seiten, Preis 19,95 Euro. So viel zur politischen Literatur in dieser Woche. Am kommenden Montag wird es unter anderem um Geschichte und Gegenwart von Grenzen gehen. Das aktuelle Buch von Alexander Demand. Mein Name ist Katrin Stüvesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.